Von der Visitenkarte bis hin zum Bauzaun. Um die 5000 Produkte umfasst das Sortiment von Online-Printers. Die Online-Druckerei mit Hauptsitz im bayerischen Fürth gehört inzwischen zu den größten Online-Druckereien Europas. Doch die Druckindustrie steht nicht erst seit der Papierkrise stark unter Druck. Wie steuert man ein Unternehmen in diesen volatilen Zeiten? Das fragen wir Roland Keppler. Er ist CEO von Online Printers und heute zu Gast in unserem Podcast. Mit ihm sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen der Online-Printindustrie, über den Stellenwert von Print in der Unternehmenskommunikation und darüber, wie er die interne Kommunikation bei Online Printers in den vergangenen 2 Jahren vorangetrieben hat. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, lieber Roland.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, mit euch heute hier zusammen zu sein.
Und an dieser Stelle wie immer auch ein sehr herzliches Willkommen an meine Kollegin und Co-Host Nicola Wohlert. Hallo Nico.
Hallo Bea, hallo Roland.
Lieber Roland, wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, dann sieht man, dass du inzwischen ja in unterschiedlichsten Branchen beheimatet bist. Viele kennen dich vermutlich noch aus der Tourismusbranche. Du hast viele Jahre in verschiedenen leitenden Positionen beim Reiseanbieter TUI gearbeitet. Du hast beim Autovermieter Europcar die Geschicke gelenkt. Sagen wir es mal so. Du hast dann auch beim Carsharing-Unternehmen Car2Go ja auch die Geschicke gelenkt wahrscheinlich und bist dann, und jetzt kommt der Cut, 2019 in die Druckindustrie gewechselt und zwar zu Online-Printers. Hat sich das bei dir immer so ergeben? Gibt es da vielleicht ein Muster oder eben auch nicht? Magst du unseren Hörerinnen und Hörern zum Einstieg so ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang erzählen?
Ja, sehr gerne. Also es war jedenfalls nicht geplant. Das ist ganz sicher so. Vieles hat sich ergeben. Aber ich glaube, was mich immer auch angetrieben hat, war Neugierde. Neugierde auf neue Themen, ganz andere Themen und immer wieder auch, da kommen ja immer so innovative Themen rein, wie den Low-Cost-Carrier HLX, den ich mitgegründet habe, oder den Carsharing-Unternehmen Car2Go. Aber diese Wechsel, die haben sich ein Stück weit ergeben. Ein Stück weit gibt es natürlich dann auch immer Menschen, die einen fördern. Ich hatte in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, insbesondere am Anfang, immer auch Mentoren, Förderer, die auf mich aufmerksam geworden sind und die mich gefragt haben, Mensch, willst du das nicht machen? Das habe ich dann gerne angenommen, oft in Krisensituationen. Da kommen wir ja auch später auch nochmal dazu. Aber das fand ich immer auch irgendwie spannend zu gucken, wie geht das, was kann man da machen? Und so hat sich dann meine Karriere entwickelt.
Du hast es gerade schon gesagt, Krisensituationen haben manchmal auch einen beruflichen Wechsel befördert. Krisen oder auch Disruption hast du dann augenscheinlich in der Tourismus- und Luftfahrtbranche dann doch schon das ein oder andere Mal erleben dürfen. In der Druckindustrie ist seit vielen Jahren auch ein bisschen viel von Umbrüchen zu lesen. Mal was ein bisschen überspitzt formuliert oder gefragt. Magst du vielleicht krisenanfällige Branchen besonders gern oder was konkret reizt dich jetzt an der Druckbranche?
Naja, ich sag mal, was wir ja häufig so als Krise bezeichnen, heißt ja häufig auch Umbruch. Und ich meine, klar, es gibt Krisen, die sind sehr existenziell. Ich will das jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, muss man ja so ein bisschen vorsichtig auch sein, dass man begrifflich da nicht verrutscht. Aber grundsätzlich gibt es ja einen Spruch von Max Frisch, den ich sehr mag. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und da ist einfach auch viel dran. In der Krise ist immer auch Chance, ist immer auch Veränderung. Und was mich immer gereizt hat, ist zum einen zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Geschäftsmodell oder ein Erfolgsmodell eines Unternehmens? Was macht das eigentlich aus? Und jedes Unternehmen hat sein Erfolgsmodell. Und dann aber, und da wird es dann spannend, was heißt das eigentlich für die Mannschaft? Und wie sind die Menschen, die da arbeiten, direkt im Unternehmen, im Umfeld, aber auch auf der Kundenseite. Und das zusammenzubringen und zu verändern, das ist eigentlich das, was mich antreibt und wo ich, glaube ich, durch ein ganz gutes Maß an Analytik auf der einen Seite, aber auch zuhören, reinspüren, wo sind die Themen, wo sind die Blockaden auch, warum Dinge vielleicht dann auch nicht so funktionieren und wie kann ich die auflösen. Und das geht natürlich da sind meine Stärken jetzt in Unternehmen, die in Umbrüchen sind, die in Krisen sind, natürlich kommen da leicht besser zur Geltung, als wo sehr ruhiges Fahrwasser ist, wo im Prinzip sehr viel Kontinuität ist. Die brauchen dann wahrscheinlich eher andere Typen im Management als mich.
Ja, Analyse hast du gesagt, ne? Aber ich glaube, es gehört auch ganz viel, und das schreibt man dir ja auch zu, Besonnenheit dazu, um durch Krisen, die ja auch viele Chancen, wie du sagtest, beherbergen, durchzuführen. Du strahlst sehr viel Ruhe aus, bist sehr besonnen in deiner Funktion als Manager, wahrscheinlich auch in deiner Funktion privat. denke ich mal. Wie schaffst du das? Also gerade in diesen Zeiten, also hast du vielleicht sogar konkrete Tipps für uns, wie wir mit Stresssituationen ja gelassener umgehen können?
Also sicherlich ist es natürlich eine naturelle Frage auch. Also ich meine, ein Stück weit, glaube ich, bin ich dann halt auch so, dass ich im Grunde genommen es dann auch schaffe, mich auf die Aufgaben und auf die Fragen zu konzentrieren, die jetzt anstehen. Und ich bin halt fest davon überzeugt, natürlich, dass es in vielen Situationen ist, Ruhe, Besonnenheit, gut überlegen, auch den zweiten, dritten Schritt mal mitzudenken, einfach dann am Ende das besser ist, als sehr schnell, kurzatmig, vielleicht auch sehr, sehr schnell irgendwas zu verändern. Aber am langen Ende führt es zu nichts. Natürlich gibt es Situationen, die brauchen schnelle Entscheidungen, die brauchen sehr kurzfristige Maßnahmen, wie jetzt auch als die Corona Krise dann innerhalb von einer Woche Anfang im März 2020 bei uns hereinbrach und plötzlich fast 80% des Auftragsvolumens weg waren. Natürlich muss man da sehr schnell entscheiden und muss Maßnahmen einleiten, die man gegebenenfalls im Nachgang auch ein Stück wieder weit noch korrigieren muss. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist zum einen wichtig, einfach gut hinzugucken, gut zuzuhören, auch im Management-Team, auch im Unternehmen, bei den Mitarbeitern und dann sich die Zeit auch nehmen zu kommunizieren. Das ist ja immer in solchen Umbruchssituationen, Krisensituationen eigentlich das Allerwichtigste, dass die Führung, das Management nicht abtaucht in irgendwelchen Konferenzräumen und nicht mehr sichtbar wird oder dann nur noch nach draußen irgendwelche Entscheidungen oder Statements rausgehen, sondern nein, man muss präsent sein, muss kommunizieren und muss immer wieder Vertrauen schaffen und auch erklären, auch wenn es unangenehm ist. Und das ist vielleicht nochmal zurück, ich meine, das ist klar, natürlich, jetzt mache ich das ja auch schon viele Jahre. Natürlich lernt man, vieles wird dann am Ende doch nicht so heiß gegessen, wie es am Ende aussieht. Natürlich gibt es auch immer Lösungen. Selten sind Situationen alternativlos. Das ist ein Wort, was ich tatsächlich nicht mag. Wenn mir jemand sagt, das ist eine alternativlose Entscheidung, das ist in den allerseltensten Fällen, sind Dinge wirklich alternativlos. Und ich glaube, das ist natürlich, was man mit der Zeit lernt, zu sehen. Es gibt immer Alternativen. Man muss sie nur suchen und man muss ein Gespür dafür entwickeln. Was kann eine Mannschaft auch leisten und was kann ich wie bewegen.
Hat Besonnenheit dann auch etwas mit Erfahrung vielleicht sogar zu tun, die man gemacht hat?
Sicherlich, natürlich hat das auch, also ganz generell ist ja, das kann ich jetzt auch aus meinem eigentlichen Werdegang sagen, ich bin jetzt fast 30 Jahre ja jetzt hier beruflich unterwegs und davon 20, 25 Jahre in irgendwelchen Leitungspositionen. Natürlich hilft Erfahrung sehr und natürlich auch jetzt, als die Krise da im März 2020 über uns da hereinbrach, natürlich hatte ich eine Idee, was da so auf uns zukommen kann und mit welchen Instrumentarien und mit welchen Methodiken man da rangehen kann. Und es ist eben nicht nur die inhaltliche Fragestellung, Kurzarbeit und solche Themen, sondern ganz viel auch das Thema Kommunikation. Wie spreche ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie werden auch unangenehme Entscheidungen kommuniziert? Natürlich hilft es, wenn man das nicht zum ersten Mal macht, sondern zum dritten, vierten Mal macht. Und wenn man es vielleicht auch schon zwei, dreimal bei anderen gesehen hat, im Guten wie im Schlechten, wo man denkt, Mensch, das hat er ja super gemacht. Aber auch, wo man denkt, na, das war jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut. Daraus lernt man natürlich. Und das strahlt dann wieder Sicherheit ab. Das strahlt dann natürlich auch, das schafft natürlich auch Vertrauen und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt hier auch im Unternehmen zurückgespiegelt bekommen habe. Das hat hier dem Unternehmen auch sehr geholfen, den Menschen sehr geholfen in der Krise.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine gehörige Portion an Kreativität freisetzt, was ja dann wiederum für das Finden von Alternativen vielleicht sogar hilfreich sein könnte.
Absolut, aber das ist eben, ich meine, das ist natürlich gerade in so Stresssituationen, ne, wo Ängste da sind, wo Unsicherheiten da sind, wo Energie plötzlich auf ganz andere Felder gelenkt wird, da sehe ich ja die wesentliche Aufgabe jetzt auch in der Führung, Raum zu schaffen, Sicherheit zu geben, dass die Energie sich wieder auf die Fragen konzentrieren kann, die jetzt zu lösen sind und wo es jetzt Entscheidungen gilt, A, zu treffen, aber die dann auch umzusetzen und den Raum zu schaffen und auch mit Ängsten umzugehen, zu gucken, wo sind Leute betroffen, wo müssen wir vielleicht auch jemand mal rausnehmen oder ihm Freiraum geben, um sich um Themen zu kümmern. Auch das gehört am Ende dazu, dass es dann funktioniert.
Bevor wir zu den neuen und aktuellen Herausforderungen in der Druckbranche kommen, also ganz besonders natürlich, was die Online-Print-Industrie angeht, kannst du Bea, mir oder unseren Hörerinnen und Hörern die Unterschiede zwischen der klassischen Online-Druckerei und Online-Druckereien erklären? Was ist da der Unterschied?
Also der Unterschied ist gar nicht so sehr, was man vielleicht im ersten Moment denkt, auf der Vertriebsseite. Klar, wir vertreiben sehr viel online und über Webshop, aber das machen viele andere auch. Der wesentliche Unterschied liegt eigentlich in den dahinterliegenden Prozessen, dass wir einen hohen Digitalisierungsgrad haben von dem Auftragsannahme, die dann online oder auch offline, aber wie auch immer, zu uns kommt und dann in der Arbeitsvorbereitung verarbeitet werden und dann auf die Druckmaschine geschickt werden. Und das ist ein sehr hochautomatisierter Prozess, wo wir es schaffen, ähnliche oder gleichgelagerte Aufträge zu bündeln und dann eben hocheffizient zu drucken. Und dadurch haben wir dann nachher Kostenvorteile gegenüber klassischen Druckereien von 40-60%. Produzieren wir dann letztlich günstiger und in der Regel auch schneller. Das führt dazu, und das haben wir jetzt gerade auch in der aktuellen Krise gesehen, wo Papierbeschaffung oder ähnliche Themen immer ein größeres Thema waren. Wir haben im Prinzip Räder, die permanent ineinander greifen. Also Papier wird bei uns täglich angeliefert in den unterschiedlichen Grammaturen und in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir warten also nicht wie klassische Druckereien auf den Auftrag. Dann wird geguckt, was für ein Papier fragt der Kunde denn an. Dann wird es bestellt, dann wird es geliefert, dann wird es gedruckt. So, und bei uns ist Papier permanent eigentlich verfügbar und deswegen sind wir in der Lage, sehr schnell A zu drucken, aber sind nicht davon von kurzfristigen Lieferengpässen so stark abhängig, wie das klassische Druckereien sind.
Wir wollen ja jetzt gleich mit dir ganz konkret nochmal die aktuellen Herausforderungen ein bisschen genauer betrachten. Und ich glaube aber, dafür lohnt sich auch immer nochmal ganz kurz zumindest einen Blick zurück. Euch gibt es ja schon relativ lange. Ich habe das recherchiert, seit 1984, wenn es richtig ist.
Genau.
Gegründet als klassische Druckerei und dann 2004, also 20 Jahre später, auf online umgeswitcht. Und inzwischen seid ihr ja eine der marktführenden Online-Druckereien Europas, ne? Ihr habt zwei Firmenstandorte in Deutschland und international seid ihr auch an diversen Standorten aufgestellt, UK, Dänemark, Polen zum Beispiel, Spanien. Wenn du jetzt mal auf diese 20 Jahre zurückschaust, letztendlich, ne, also auf den Zeitraum, in dem ihr schon als Online-Druckerei fungiert, könntest du so die drei größten, kann auch vier sein oder zwei, Umbrüche, ne, oder auch Entwicklungsveränderungen, Schübe nennen für Online-Printers, aber eben auch eigentlich für die gesamte Online-Print-Industrie?
Also ich glaube, der erste Umbruch liegt ja schon in der Gründung von Online-Printers selber begründet. Also der Mut der damaligen Eigentümer ist natürlich riesig. Der Walter Mayer als junger Mann, der früh erkannt hat, dass das klassische Drucken von Katalogen, und wir sind hier in Fürth, also im Umfeld von Quelle und Neckermann und vielen anderen, und die Firmen gibt es heute nicht mehr und schon gar nicht die Kataloge. Also das muss man einfach unternehmerisch, habe ich da höchste Hochachtung davor, von dieser Weitsicht und dann aber auch den Mut, das am Ende auch in Stand Start zu kriegen, das zu erkennen, ist ja eine Sache, aber dann eine Mannschaft aufzubauen, Lösungen zu schaffen, Technologien zu schaffen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, was das am Ende auch gekostet hat. Also der erste Umbruch ist ohne Frage dieser disruptive Ansatz zu erkennen, dass die Industrie sich verändern wird, dass Technologie neue Möglichkeiten schafft und die so aufzubauen, dass es am Ende letztendlich dann aber doch da andockt, wo der Kunde ist, was er erwartet, dass er dort auch Lösungen schafft. Ich glaube, das Zweite ist dann der erste internationale Schritt in Online-Print, das ja gegangen ist, aus dem Heimatmarkt Deutschland hinaus. Man hat dann relativ früh Shops in den verschiedenen Sprachen in nahezu allen Ländern Europas oder allen relevanten Ländern Europas aufgebaut. Schon das ist ein Riesenschritt, gerade wenn man aus so einem eher ländlichen Umfeld wie jetzt hier, wir kommen ja eigentlich aus Neustadt an der Aisch, aus dem Fränkischen, da dann über Sprachverständnis, Lieferketten in diese Länder. Ich glaube, das war der zweite ganz große Schritt, den das Unternehmen gemacht hat. Und das dritte ist dann eben diese internationalen Standorte auch aufzubauen, Druckkapazitäten in den verschiedenen Ländern aufzubauen, mit neuen Marken, neuen Managementteams in den Ländern auch zu agieren. Und wir sind heute Marktführer in Skandinavien. Wir sind sehr stark in England, sehr stark in Spanien mit Druckstandorten vor Ort, mit eigenen Managementteams vor Ort, also diese Internationalisierung zu machen, dann auch zu gucken, wie spielen die Standorte eigentlich zusammen, wie schaffen wir jetzt auch Synergien, wie werden wir stärker als Gruppe, das ist der dritte, glaube ich, große Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben.
Diese Veränderungen oder Entwicklungsschritte, die du jetzt gerade beschrieben hast, so gefühlt beim Zuhören sind die immer in kürzeren Abständen auch auf euch zugekommen. Also erstmal waren es hier mal vielleicht 10 Jahre, dann waren es noch 5 Jahre und dann waren es nur noch 2 Jahre, wo es dann international wurde. In den vergangenen 2 Jahren war in vielen Branchen Corona natürlich ein ganz großer Treiber neben der Digitalisierung. Aktuell kommt jetzt zu allem obendrauf noch der Krieg in der Ukraine, der sich natürlich auch auf die Druckbranche auswirkt. Also du hast es schon gesagt, das ist der Papiermangel und dann eklatant steigende Preise, die damit natürlich einhergehen. Im Vorgespräch hast du, Bea und mir, gesagt, dass diese Volatilität zu einem Dauerzustand werden könnte. Was heißt das konkret für euer Geschäftsmodell, für eure Produktion?
Also vielleicht das Thema Volatilität. Also ich komme ja aus der Fliegerei, aus der Touristik und ich meine, da kennt man Krisen, kleine und große, jeden Tag. Das sind kleine Krisen, wenn Flugzeuge sich verspäten oder Sicherheitskontrollen zu lange brauchen oder ähnliches. Also dieses Handhaben von Unvorhergesehenem ist dort Tagesgeschäft und ist da auch sehr entwickelt jetzt. Ist es richtig, dass die Druckindustrie sich über viele Jahre natürlich schon verändert hat, aber ich sage alle, aber letztendlich aus meiner Wahrnehmung doch in relativ langen Zyklen und in sehr kontinuierlichen Entwicklungen. Das macht in vielen Sachen die Sache nicht besser, aber letztlich hatte man doch Zeit, sich einzustellen. Und ich glaube, wir leben schon seit längerem, aber in der heutigen Zeit noch viel mehr in einer extrem volatilen Welt. Dinge verändern sich, sind weniger vorhersehbar. Und das hat ja zwei Dinge. A, brauche ich eine Mannschaft, die wachsam ist, ne? die früh erkennt, wo Dinge sich verändern und vor allem versteht, welche Auswirkungen das auf uns als Organisation, als Geschäft hat. Was den zweiten Aspekt hat, ich brauche eine andere Art von Kommunikationskultur und auch Entscheidungskultur, weil die Zeiten, wo man Studien machen kann, wo man über längere Zeiträume hinweg analysieren kann und sicher sein kann, die sind vorbei und ich muss dort anders miteinander sprechen, muss wissen und anders bündeln. Was dann zum dritten Schritt führt, ich muss reaktiver werden, ich muss gucken, dass ich schneller Dinge verändern kann und das sind zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Preise, Konsequenz aus gestiegenen Kosten. Und die Kosten sind explodiert beim Papier. Also wir haben eine Verdopplung der Papierpreise innerhalb von einem halben Jahr gehabt. Natürlich muss ich die irgendwie in den Markt weitergeben, sonst funktioniert das ja nicht. So, und aber die Frage, wie passe ich Preise an, wie kommuniziere ich das, wie hinterlege ich das in den Systemen, wie gucke ich, was dann damit eigentlich passiert. Und das darauf war die Industrie, war auch unser Unternehmen nicht wirklich gut vorbereitet. Und da haben wir sehr stark dran gearbeitet, hier einfach schneller zu werden. Auch das Thema Kundenkommunikation, dann so mal der letzte Schritt. Wir haben Situationen gehabt, da war Papier plötzlich nicht verfügbar, obwohl es angekündigt war. Und das lag an Kapazitätsengpässen bei den Herstellern. Das lag dann ganz viel auch an Logistik, weil Lastwagenfahrer nicht verfügbar waren oder andere Dinge. Und wenn dir plötzlich Laster mit der Papiersorte fehlt, dann ist man erstmal nicht verfügbar. Das heißt, ich muss mit dem Kunden reden, ich muss ihn informieren. Und das sind Abläufe, die etablieren sich, die kann man trainieren, aber die müssen sie aber eben auch erstmal hergestellt werden. Und morgen ist es wieder irgendwas anderes. Und ich glaube, dass eine Mannschaft das nicht als einmaliges Event begreift, so nach, jetzt muss ich einmal hier durch und dann wird alles wieder gut, sondern sagt, nee, das ist ein Stück weit permanent so. Und ich muss mich als Organisation auch mental darauf einstellen, dass es irgendwie wenig Phasen der Ruhe gibt. Das ist die Herausforderung.
Haben sich Kunden dann nicht da auch schon drauf eingestellt, bis zum gewissen Punkt nach diesen ja, 2,5 Jahren Pandemie-Erfahrung, dass eben diese in dieser VUCA-Welt, in der wir leben, dass dann nicht auch schon, das wäre so mein Wunschdenken, ein bisschen größere Gelassenheit vielleicht auch auf Kundenseite dann vorliegt?
Das ist auch so natürlich. Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben viel Verständnis auch bei den Kunden und es sind ja tatsächlich jetzt auch Krisen, die das ist ja jetzt nicht Online-Printer spezifisch, sondern das ist tatsächlich ein Marktthema und das betrifft ja auch nicht nur die Druckindustrie, sondern das betrifft ja viele Branchen und natürlich ist schon viel Verständnis. Nein, also insofern, das ist eigentlich auch ganz erfreulich. Die Tonalität ist da eine ganz, ganz vernünftige und verständige.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Schlenker, weil wir jetzt auch nochmal auf unsere eigene Branche, nämlich die professionelle Kommunikation, zu sprechen kommen wollen. Also über die interne werden wir nochmal nachher ein bisschen ausführlicher reden. Da hattest du ja immer mal wieder auch schon in deinen bisherigen Antworten, bist du ja auch schon ein bisschen immer drauf eingegangen. Gucken wir mal in die externe Kommunikation. Also die professionelle Kommunikation im Unternehmen setzt ja auch immer noch Printprodukte ein, ne? Wie ist denn da so deine Einschätzung? Also wird das zukünftig ähnlich jetzt vielleicht wie bei anderen klassischen Printprodukten wie gedruckten Zeitungen oder Zeitschriften, wird das eher abnehmen zukünftig?
Also ich glaube ja fest daran, es wird beides geben. Davon bin ich fest von überzeugt, dass es wird bei den meisten Unternehmen, es gibt sicherlich Unternehmen, die sind sehr stark digitalisiert, die werden im Prinzip das Thema Print haben es ja heute schon weitestgehend auf digitale Form umgestellt. Ich glaube, da, wo ich vielleicht im Unternehmen auch einfach eine sehr breite Mitarbeiterschaft habe, vielleicht auch eine dezentrale Mitarbeiterschaft habe, wird es am Ende beides geben. Und das ist das, was wir bei uns auch erleben und was ich auch in den vorherigen Unternehmen erlebt habe. Ja, wir haben jetzt ganz viele Mitarbeiterversammlungen auch digital gemacht. Zu den Herausforderungen kommen wir vielleicht gleich auch nochmal, die das dann auch hat. Aber wir sind zum Beispiel immer dabei geblieben, auch eine Mitarbeiterzeitung zu machen, die alle 4 Wochen rauskommt. Warum? Weil am Ende das Lesen, das Haptische natürlich für Menschen einfach was Besonderes ist. Zum anderen, weil wir gerade in der Produktion, wo wir auch viele ausländische Mitarbeiter haben, die dieses deutsche Sprache dann vielleicht nicht ganz so fließend verfolgen können, wir die da auch nochmal anders erreichen. Und weil das einfach auch Teil der Kultur ist, auch dass ein Poster mal da hängt, dass eine Einladung für ein Sommerfest eben nicht nur digital verschickt wird, sondern auch anders beworben wird. Das gehört für uns, für mich auch Teil zu einer Kommunikationsstrategie und damit zum Kommunikationsmix dazu.
Ja, dann bleiben wir gleich beim Thema Steckenpferd-Thema augenscheinlich, interne Kommunikation. In den vergangenen 2 Pandemiejahren hast du ein großes Gewicht auf die interne Kommunikation gelegt. Das hast du uns im Vorgespräch erzählt. Die interne Kommunikation war in Zeiten von virtuellem und oder hybridem Zusammenarbeiten wirklich stark gefordert. Und diese Form des Zusammenarbeitens werden auch zukünftig wahrscheinlich nicht mehr so schnell verschwinden. Ihr selbst habt 1600 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, auch im Ausland. Was genau habt ihr in Sachen interne Kommunikation gemacht und was waren da die größten Herausforderungen für euch, für dich?
So eine Krise durchläuft ja verschiedene Phasen und dann ist die Kommunikation eben dann eine ganz wesentliche davon. Also das erste Mal rein technisch haben wir natürlich schnell auf digitale Kommunikationsformen umgestellt und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also wenn mir vor der Krise gesagt hätte, wir machen Krisenkommunikation nur noch digital, ich hätte es nicht geglaubt, dass es geht. Also ich komme selber ja auch Jahrgang 64, also ich komme natürlich auch noch aus einer Welt, wo die Formen alle nicht zur Verfügung standen. Wenn Krise war, hat man die Leute irgendwo zusammengerufen, hat sich vorne hingestellt oder der jeweilige Chef hat sich vorne hingestellt und hat Stellung genommen und hat gesagt, wie es geht. Und dann war Unruhe oder was auch immer im Raum und man hat mit der Energie irgendwas gemacht. So, dass das plötzlich anders geht und anders gehen muss, weil ja ein Zusammenrufen einfach schlichtweg nicht möglich war. Das ist für mich so eine der spannendsten Erfahrungen aus dieser Zeit. Die Herausforderung bleibt aber trotzdem gleichwohl. Es fehlt im Prinzip die Rückmeldung. Es fehlt genau dieses Spüren der Energie im Raum. Ist da Vertrauen? Ist da Unsicherheit? Wo muss ich nachsteuern? Und das ist, wenn man dann noch über Kulturen und Sprachen hinweg geht, wird es noch schwieriger. Also das ist für mich auch bis heute im Grunde genommen die größte Herausforderung. Wie schaffe ich eigentlich eine Interaktion, Feedback? Wie kann ich Stimmungen aufnehmen? Weil was dann nachher in den Chats passiert oder in der WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer, das kriegen wir dann zum Teil gar nicht mehr mit und können da deswegen da auch schwer reagieren, wenn ich merke, dass in einer Ecke in einem Raum Unruhe ist, weil da offensichtlich jemand was geflüstert hat oder was irgendwo, dann kann ich da irgendwie drauf reagieren in der Versammlung. Und ja, das ist ohne Frage eine der großen Herausforderungen. Das andere, was ich so gelernt habe aus den verschiedenen Krisen, man muss im Prinzip immer dranbleiben. Also das ist eine der größten Herausforderungen, zu sagen, einmal im Monat, einmal in der Woche, je nach Situation wird kommuniziert und komme, was da wolle, das findet statt. Denn viele, wenn ich dann so reinhöre, ach, wir haben doch eigentlich kein Thema, müssen wir denn schon wieder? Und nee, man muss. Und das ist eine Riesenherausforderung auch für das Kommunikationsteam, weil natürlich muss man ein Stück weit Themen auch wieder suchen, muss gucken, dass man das Ganze lebhaft hält, dass man Formate auch teilweise verändert. Aber dieses Sichtbarbleiben, dieses im Kontakt bleiben, das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Element der internen Kommunikation.
Jetzt kommen ja immer mehr Menschen wieder zurück in die Büros. Ändert sich die Art der internen Kommunikation jetzt wieder bei euch? Oder welche Learnings könnt ihr zum Beispiel anderen Unternehmen in Sachen interne Kommunikation jetzt geben? Oder ist es eine komplett andere Herausforderung, vor der ihr jetzt da steht, zweierlei Kommunikation, einmal vor Ort, einmal digital?
Na ja, klar, weil das ist natürlich eine Herausforderung, ne? Weil vorher war das eine oder das andere, das ist dann irgendwie klar, Hybrid ist ein Stück weit schwierig, weil dann hast du Leute im Raum, dann hast du Leute an den Bildschirmen, dann ist schon die Tonqualität, also je nach Equipment muss man da mal gucken, wie hält man die eigentlich die nicht da sind im Raum. Also wir versuchen schon da zu forcieren, dass gerade zu solchen Veranstaltungen die Menschen möglichst auch vor Ort kommen. Und ich glaube, dass das auch am Ende einen hohen Wert hat, nicht nur aus der Kommunikationssicht heraus, sondern einfach die Leute erleben sich auch anders als Team. Sie treffen sich wieder, ich sehe ja, welche Freude die Leute auch haben, wenn sie dann wieder im Büro sind. Ich glaube, die Herausforderung liegt jetzt tatsächlich auch darin, Menschen im Unternehmen zu halten oder in der Kommunikation zu halten, die aus welchen Gründen auch immer tatsächlich nach wie vor eher dann Präferenz eher zu Hause haben, sei es, weil sie jetzt, weil sich die Dinge so entwickelt haben, deswegen Kinderbetreuung, Hundebetreuung oder was auch immer, was es dann so alles gibt, vielleicht dann gar nicht so häufig ins Büro kommen. Andere wollen es vielleicht auch nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und da zu gucken, dass man das Team zusammenhält und alle erreicht, das ist ohne Frage die Herausforderung.
Ja, stehen wir ja auch, Nico, ne? Also weil ich glaube tatsächlich, dass diese hybride Arbeitsform zum Teil Büro, zum Teil von mobil arbeiten, das Schwierigste ist, weil da einfach dann so eine Schräglage in den Informationsflüssen entstehen könnte und dem muss man immer entgegensteuern. Also da muss man dann Kanäle, Formate oder was auch immer installieren, um eben weiterhin so einen gleichen Informationsfluss über die ganze Mannschaft zu erhalten.
Ja, auch so ein Thema wie Bindung, ne? Was macht uns eigentlich als Team nachher aus, ne? Also warum ist es nicht beliebig, für welchen Arbeitgeber ich von zu Hause arbeite, sondern am Ende ist es genau das, jetzt Online-Printers oder wer auch immer. Und das, also was macht uns als Team aus? Warum ist es auch wichtig, dass genau der Mensch, der Mann, die Frau jetzt hier in dem Team ist und mit dem oder derjenigen zusammenarbeitet? Und ich glaube, darauf kommt es halt auch stark an, dass dieses Teamgefühl einfach auch erhalten wird und weiterlebt. Und das ist schon eine Riesenherausforderung, wenn Menschen nur noch sporadisch da sind und eben viel auch von zu Hause aus gearbeitet wird.
Du kommunizierst ja jetzt nicht nur viel nach innen, sondern auch nach außen. Und das ja auch nicht erst seit Online-Printers. Also bist ja schon lange im Top-Management und für verschiedene Unternehmen sozusagen ja das öffentliche Gesicht oder die öffentliche Stimme gewesen. Stichwort CEO-Kommunikation ist ja auch so ein Buzzword, was so durch die Kommunikationsbranche wabert. Wird, denke ich, auch immer wichtiger, zumindest augenscheinlich erwarten es immer mehr Menschen, dass Unternehmen und damit eben auch das Top-Management konkret Stellung oder ja, zu bestimmten gesellschaftlichen Themen nimmt. Wie siehst denn du das Thema? Welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht?
Also A, braucht man persönlich schon, glaube ich, einen klaren Wertekompass. Und der muss sich auch in der Kommunikation deutlich machen. Wenn man sich äußert, dann muss man für sich auch sehr klar kriegen, was sind die Werte, die ich kommunizieren will, wie thematisiere ich das, wie beziehe ich auch Stellung. Jetzt bin ich noch nie jemand, der das Gefühl hat, er muss zu allem und jedem irgendwas sagen und da irgendwelche Kommentare abgeben zu Themengebieten, die jetzt weit weg auch von uns als Unternehmen sind. Also ich habe mich jetzt auch bei gesellschaftlichen Themen oder bei kritischen Themen schon immer versucht, danach auch ein bisschen abzumessen, hat das mit uns, mit dem Unternehmen, was ich vertrete, nicht mit mir als Person, sondern mit dem Unternehmen, was ich vertrete, hat es da eigentlich was damit zu tun. Also können wir glaubwürdig dazu was sagen oder nicht? Also ich hätte jetzt nie in der Touristik jetzt irgendwas zum Thema Zucker gesagt, ne? Auch wenn ich da durchaus eine Meinung zu habe, aber das passt da einfach nicht hin. Und insofern hat es da auch nichts zu suchen aus meiner Sicht. Aber natürlich zu Fragen der Mobilität, zum Thema des Umweltschutzes, zum Thema, gut, da gibt es natürlich allgemeinere Themen, Diversity oder andere Themen, natürlich beziehe ich da Stellung, aber versuche das schon so zu machen, dass es ein Statement ist, was Werte transportiert, was einen Rahmen gibt, aber jetzt im Grunde genommen, sagen wir, nicht polarisiert.
Du hast es gerade fast schon vorweggenommen. In vielen Branchen spielt das Stichwort Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Sicherlich auch bei euch in der Druckindustrie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kunden direkt bei euch nachfragen. Vielleicht sind es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, können wir nicht ein Jobticket oder gesponserte Fahrräder oder wie halten wir eigentlich mit dem Müll? Ich weiß auch, dass ihr Nachhaltigkeit und Umweltschutz als Bestandteil eures Geschäftsmodells inzwischen definiert hat. Wie funktioniert denn ressourcensparendes Drucken zum Beispiel und Produzieren? Und was versteht ihr noch unter Nachhaltigkeit?
In der Tat, das hat 3 Aspekte. Das eine ist, also erstmal ist es ein Megathema. Und jetzt komme ich aus der Mobilitätsbranche, wo das Thema Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß ein Megathema ist. Und dem muss man sich auch stellen. Und da gibt es natürlich auch nicht nur bequeme Antworten dazu. Gerade im Mobilitätsbereich, in dem Moment, wo ich mobil bin, habe ich irgendeine Art von Ressourcenverbrauch. Das ist fast zwangsläufig so. Und da muss man eine Haltung zu haben und muss aber auch, glaube ich, und darf auch sagen, okay, das ist ein Stück weit die Konsequenz aus dem Angebot oder wenn es aus dem, was wir hier tun. Das Gleiche gilt im Prinzip auch beim Thema Druck. Natürlich haben wir heute sehr hochentwickelte Verfahren in dem Drucken. Die ganzen Verbrauchsmaterialien, Flüssigkeiten, Farben werden alle wieder aufgefangen, sind in geschlossenen Kreisläufen. Also da geht nichts irgendwie verloren. Der Anteil am Umweltpapier, Naturpapier nimmt permanent zu. Wir verbreitern das Angebot und die Kunden fragen das auch nach. Es wird CO2 kompensiert. Wir nutzen Ökostrom in unseren Werken. Bei den Logistikketten wird CO2 kompensiert. Wir haben, was ein großer Anteil ist, dadurch, dass wir sogenannte Sammelformen verwenden, also gleichartige Druckaufträge auf großen Papierbögen zusammenfassen und dann drucken und schneiden, ist der Papierausschuss deutlich kleiner als bei klassischen Druckereien zum Beispiel. Also auch das ist ein Teil der Nachhaltigkeit, dass ich die Ressourcen eben möglichst optimal ausnutze. Also insofern ist die Prozesskette erstmal in sich geschlossen und wir wissen, dass ein Großteil auch der Druckprodukte, gerade auch in Deutschland, letztendlich im Altpapier landet, also immer auch wieder recycelt wird. Also der reine Müllanteil ist relativ gering und insofern sehen wir schon unser Druckprodukt als absolut auch im Sinne von Nachhaltigkeit wertig an und die reine Online-Werbung, wenn man den Stromverbrauch der großen Serverfarmen anguckt und ähnliches, was da am Ende, was nicht sichtbar ist, aber was am Ende alles dahinter steht, was dort an CO2-Ausstoß und ähnlichem letztlich da ist, sind wir sehr selbstbewusst, was das Thema Druck und Papier anbelangt. Und letzter Aspekt, ich meine, du hast es gesagt, natürlich, wir haben das Jobticket eingeführt, wir stellen die Business Bikes zur Verfügung, wir fördern Fahrgemeinschaften bei den Mitarbeitern, da gibt es Programme, wo wir im Kleinen natürlich jetzt hier auch für uns, für unsere Mitarbeiter unterstützen, hier möglichst umweltschonend dann auch zu Arbeit zu kommen.
Ihr macht ja ganz schön viel dann schon zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Nutzt ihr das für die externe und oder auch interne Kommunikation?
Sowohl als auch. Natürlich ist es, und es wird immer ein stärkeres Thema. Also das ist auch ein Thema, klar, das habe ich jetzt stark auch aus meinen vorherigen Branchen auch mitgebracht, wo es schon auch viel Öffentlichkeit wirksamer ein Thema ist. Das kommt jetzt natürlich auch auf das Thema Druck, auf die Druckbranche auch zu. Und wir nutzen das natürlich für die interne Kommunikation, aber vor allem auch für die externe Kommunikation.
Sehr schön, spannend. Wir kommen jetzt leider schon auch wieder bald zu unserem Schluss, lieber Roland. Und am Ende gucken wir mit unseren Gästen immer in die Glaskugel. Das wollen wir mit dir natürlich auch tun. Welche Trends sehen wir da mit dir zusammen? Vielleicht so sagen wir mal in dem Horizont 5 Jahre. Welche Trends erwartest du in den kommenden 5 Jahren? Und vielleicht gibst du uns ja auch so einen kleinen internen Blick, wenn du möchtest, in die Weiterentwicklung von Online-Printers. Nein, was glaubst du, wird so die nächsten 5 Jahre bestimmen, was die Druckbranche betrifft? Wo werden vielleicht die größten Herausforderungen sein oder auch die größten Weiterentwicklungen?
Also ich glaube, das Thema Technologie wird sich extrem weiterentwickeln. Also wir sehen ja heute schon, dass die Trends immer mehr zu kleinen Auflagen gehen, auch individuelleren Auflagen. Also das Massenprodukt individualisiert, das ist der Megatrend. Also dass ich irgendwann Broschüren habe, wo individuelle Namen, Preisteile, was auch immer eingedruckt wird, aber trotzdem in Serie gefertigt wird. Also diese Individualisierung, das wird die Branche bestimmen und wird auch viele Vertriebsmaßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen Maßnahmen bestimmen. Und da sehe ich einen großen Trend. Auch das ganze Thema Gestalten, Online-Gestalten, 3D-Ansichten, da wird sehr, sehr viele technologiegetriebene Themen geben, was die Branche auch noch weiter verändern wird, was ein Stück weit allerdings auch dazu führt, dass diese Investitionen immer zunehmen werden und damit dann am Ende auch größere Firmen wie wir dann am Ende auch Vorteile haben, dem Kunden eigentlich immer wieder was Neues anbieten zu können, neue Lösungen anbieten zu können. Und wir sehen ja schon seit vielen Jahren, dass immer mehr Produkte jetzt letztendlich auch ins Online-Geschäft wandern oder online möglich sind, weil einfach die Technologie hier zusätzliche Möglichkeiten schafft. Der andere Megatrend ist das Thema Nachhaltigkeit. Da ist schon viel passiert, da machen wir schon viel, aber das wird weiter zunehmen. Also ich glaube, die Notwendigkeit einmal aus einer Eigenverantwortung heraus für die Umwelt, für die nachfolgenden Generationen, aber auch aus Kundensicht wird immer mehr zunehmen, dass wir im Grunde genommen, das ist auch Teil unserer Unternehmensstrategie, dass wir auf Sicht für jedes Produkt, was wir anbieten, auch eine nachhaltige Alternative mit anbieten. Dann bleibt es ein bisschen beim Kunden, für was er sich entscheidet. Aber das Angebot zu schaffen, das ist Teil unserer Unternehmensstrategie.
Sehr spannend. Herzlichen Dank, lieber Roland, für diese, wie ich finde, sehr kurzweiligen und auch vielfältigen Einblicke in die Online-Print-Industrie und auch in die interne wie externe Kommunikation bei euch. Ich fand es sehr spannend. Ich denke, Nico, du auch?
Ja, sehr sogar.
Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch für das kurzweilige Gespräch.
Sehr gerne.
Tschüss.
Alles klar. Danke. Tschüss.
Tschüss.